So, die allermeisten kennen mich ja schon, die anderen werden mich kennenlernen. Ich sehe lauter muntere und frische Gesichter. Ihr habt euch also von der Schulung erholt, einigermaßen offenbar. Ich bin dankbar, dass ich auch einen guten Schlaf hatte und auch wieder frisch bin. Und ja, ich habe mir ein Thema genommen, das ich eigentlich früher ein Teil auch dieses Kurses war und habe das so ein bisschen umgebaut als Predigt. Unser Thema heute und jetzt ist, habe ich so geschrieben, der Heilige Krieg. Ich kenne eure Gedanken. Nanu, gibt es das, einen Heiligen Krieg? Dieser Begriff ist ja hauptsächlich dadurch bekannt, dass die Islamisten ihre Kriege gegen Israel heilige Kriege nennen. Aus unserer Sicht sind das natürlich sehr unheilige Kriege. Auch die Kreuzzüge wurden damals als heilige Kriege verstanden und waren im Grunde doch nichts anderes als sehr grausame Raubzüge unter dem Deckmantel des Glaubens. Und das hat es ja immer schon gegeben, dass sich das Böse ein frommes Mäntelchen umhängt. In Micha 3, Vers 5 lesen wir, so spricht der Herr über die Propheten, die mein Volk irreführen, wenn sie etwas zu beißen haben, rufen sie Frieden. Wer ihnen aber nichts ins Maul gibt, gegen den heiligen sie einen Krieg. Aber wenn nun aber Gott Krieg führt, dann könnte man doch schon von einem heiligen Krieg sprechen, oder? In 2. Mose 17, 16 heißt es, Krieg hat der Herr mit Amalek von Generation zu Generation. Gott hat manche Kriege befohlen. Und indem sie im Auftrag Gottes Krieg führten, waren das sicher ohne Zweifel auch heilige Kriege. Aber was hat das jetzt mit uns zu tun? Gibt es das auch für uns, heilige Kriege? Sicher wird Gott nicht uns in den Krieg gegen Menschen schicken, wie er das früher mit Israel gemacht hat. Aber doch hat er uns einen Krieg befohlen. Wir stehen sozusagen täglich in einem heiligen Krieg. Und das, solange wir in dieser Welt leben. Und dieser Krieg ist uns besser bekannt unter dem Begriff der Kampf des Glaubens. Paulus schrieb an Timotheus, und damit wären wir bei unserem Predigttext, 1. Timotheus 6, Vers 12. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen worden bist und bekannt hast das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. Ein paar wichtige Dinge wären hier zu bedenken, damit der Kampf des Glaubens nicht in einen Krampf ausartet. Damit er effektiv ist im Sinne auch der Ziele, die Gott uns vorgeschickt hat. Paulus sagte einmal, ich laufe nun so nicht wie ins Ungewisse, ich kämpfe so nicht wie einer, der in die Luft schlägt. Also es geht darum, dass wir nicht Luftstreiche machen, sondern gezielt kämpfen. Paulus' Kampf war zielbewusst. Unser Kampf soll auch zielbewusst sein. Deswegen ist der erste wichtige Punkt hier, dass es wichtig ist, den wahren Feind auszumachen. Bevor man in den Kampf zieht, sollte man wissen, wer und wo der Feind ist. Jede Armee braucht ein klares Feindbild. Das ist ja das Problem der westlichen Armeen seit dem Zusammenbruch des Kommunismus, dass sie kein klar definiertes Feindbild mehr haben. Und dann kommt unweigerlich die Frage auf, ja, wozu sind wir eigentlich überhaupt da? Was ist eigentlich unser Auftrag? Nicht, jetzt haben wir einen neuen Auftrag, jetzt spielen sie in der ganzen Welt Weltpolizei und so. Aber das war eine Zeit lang eine große Verunsicherung in der Armee. Beim Glaubenskampf ist es nicht weniger wichtig, ein klares Feindbild zu haben. Und hier scheitern schon viele Christen. Sehr verbreitet ist nämlich die Vorstellung, der Glaubenskampf bestehe darin, gegen die Sünde zu kämpfen. Ja, wirklich? Aber wird im Neuen Testament, werden wir dazu aufgefordert, gegen die Sünde zu kämpfen? So wie ich sehe, ist dieser Kampf ja im Grunde schon längst gekämpft. Die Sünde ist eine besiegte Macht. Es wird uns im Blick auf die Sünde in unserem Leben gesagt, dass wir ihr fliehen sollen, das heißt ihr aus dem Weg gehen. Das ist was ganz anderes wie kämpfen. Die Erfahrung, die wir tausendfach kennen, ist auch die, dass wir im Kampf gegen die Sünde immer wieder unterliegen. Und je mehr wir auf die Sünde fixiert sind und versuchen sie zu überwinden, indem wir sie nicht tun, desto mächtiger wird sie in unserem Leben. Und das ist ja auch irgendwo nachvollziehbar und logisch, weil die Kraft der Sünde im Gesetz liegt, kann sie ja niemals durch Gesetze überwunden werden. Die gute Nachricht ist doch die, die Sünde ist besiegt. Die nach Hebräer 12,1 leicht umstrickende Sünde, die sollen wir ablegen wie einen alten Hut, den man in die Kleidersammlung gibt. Nun mag vielleicht jemand, der seine Bibel kennt, Hebräer 12, Vers 4 ins Feld führen. Dort steht, ihr habt im Kampf gegen die Sünde noch nicht bis aufs Blut widerstanden. Ah, also doch. Ich halte dagegen, dass es hier um eine Sondersituation geht. Es geht im Hebräerbrief um die Gefahr des Abfalls von Gott. Und das ist die Sünde, die hier angesprochen ist. Es geht nicht um allgemeine Sünden. Das heißt, bis aufs Blut widerstehen, das heißt hier, lieber den Märtyrertod zu sterben, als dem Glauben abzusagen. Das ist hier gemeint. Denn wer hat denn im Kampf gegen die alltägliche Sünde schon jemals bis aufs Blut widerstanden? Ernst. Also wir müssen die Bibel richtig auslegen. Also das ist hier kein Argument. Die Sünde ist zweifellos ein Feind, aber bei weitem nicht der gefährlichste Feind. Sie ist eben schon besiegt. Der Herr Jesus hat sie besiegt und sie ihrer Kraft beraubt. Die Macht der Sünde ist gebrochen. Aber nun denken viele Christen, unser Feind, gegen den wir zu kämpfen haben, wäre Satan. Naja, ohne Zweifel ist Satan ein ernstzunehmender Feind. Aber ist er der Feind, gegen den wir zu kämpfen haben? Nein, ich sehe das von der Schrift her nicht. Der Kampf des Glaubens ist nicht primär ein Kampf gegen Satan. Auch dieser Kampf ist längst gekämpft. Auch hier ist der Sieg längst schon Realität. Diesen Kampf hat unser Herr gekämpft und gewonnen, als er am Kreuz den Triumphstrahl ausstieß. Es ist vollbracht. Die Macht Satans ist nur noch von Gott zugestandene Macht. Ich habe es gestern schon gesagt, Martin Luther hat einmal gesagt, Satan ist der Kettenhund Gottes. Und Gott hält die Kette in der Hand. Und Gott bestimmt, wie viel Spielraum Satan haben kann in dieser Welt. Unser Teil ist es, in Bezug auf den Teufel, uns im Glauben auf den Boden des Sieges Jesu zu stellen. Und wenn wir uns von unserer Sünde reinigen und uns vertrauensvoll an unseren Herrn halten, hat der Teufel an uns überhaupt nichts. Jesus hat diese Mächte entwaffnet und öffentlich bloßgestellt. Er hat über sie einen Triumph gehalten. Und damit ist kein Christ mehr diesen Mächten verpflichtet. Das heißt nicht, dass wir Satan nicht ernst nehmen brauchen. Auch ein besiegter Feind kann mit seinem Nachhutgefecht noch einigen Schaden anrichten. Darum gilt es schon, darauf Acht zu haben. Aber auch im Blick auf Satan gilt, wir haben es mit einem besiegten Feind zu tun. Wir stehen zwar im Kampf gegen diese Mächte, aber wie sieht dieser Kampf aus? Ist er ein Angriffskrieg? Eindeutig nicht, wir sollen widerstehen, sagt die Schrift. Es wird nicht gesagt, dass wir es gegen Satan kämpfen sollen oder dass wir ihn mittels unserer Gebete niederringen sollen, wie es manche heute verstehen. Nein, es ist ein Widerstehen. Und dazu ist die Waffenrüstung Gottes gegeben in Epheser 6. Die soll uns gegen die Anläufe Satans schützen. Und selbst das Schwert in dieser Waffenrüstung ist keine Angriffswaffe. Das ist das griechische Wort Machaira, damit ist gemeint ein Kurzschwert. Das war nur etwa so lang, größerer Dolch. Damit kann man nicht angreifen, das kann man sich eigentlich nur verteidigen. Wo ist also der wahre Feind, gegen den es zu kämpfen gilt? Um welchen Feind geht es im Glaubenskampf? Ich habe es gestern schon sehr ausführlich behandelt. Unser Kampf ist eigentlich in erster Linie ein Kampf gegen unser eigenes Ich. Dieser Kampf ist der viel schwerere. Den sollten wir nicht unterschätzen. Bei einer Zeltmission verkündigte der Evangelist mit Nachdruck die Botschaft vom dicken Ich. Eines Abends bekehrte sich der 12-jährige Alfred. Am nächsten Tag wird der Evangelist davon Zeuge, wie der frisch bekehrte Alfred einen anderen Jungen nach Schlittenfahren vermöbelt. Das sagt er vorwurfsvoll zu Alfred, wie kannst du nur so etwas tun? Ich denke, dein dickes Ich ist tot. Darauf bekam er die entwaffnete Antwort, ja Meister, aber dem sei es nicht, dem hau ich's grad raus. In der Frage der Heiligung, da würden wir doch vielleicht auch ganz gern mal handgreiflichen Nachhilfeunterricht erteilen, oder? Und merken dabei nicht, dass uns unser dickes Ich letztlich einen Streich spielt. Dieses dicke Ich, haben wir gesagt, das muss ans Holz. Das Kreuz ist der einzig angemessene Platz dafür. Unser eigenständiges, selbstsüchtiges Streben und Wollen muss zerbrochen werden. Es geht um Zerbruch. Ist es damit getan, dass unser Ego einmal zerbrochen wird? Ich würde sagen, nicht wirklich. Es ist schon entscheidend wichtig, dass es einmal grundlegend geschieht, aber es ist damit nicht getan. Es ist wohl immer wieder neu nötig, dass dieser Bruch und Zerbruch geschieht. Da hat Watchman Nee eigentlich ein gutes Beispiel, fällt mir gerade ein, ich habe das manchmal nachvollzogen, ich habe das nicht dran gedacht, mit einem Keks. Der hat einen Keks genommen, hat den durchgebrochen, mache ich manchmal auch, kann man mit bestimmten Keksen gut machen, die also nicht bröseln. Und dann kann man den Keks, das kostet ein bisschen Kraft, so den Keks zu brechen, und dann kann man den wieder zusammensetzen, kann man so halten, sieht aus, als wäre er völlig heil. Aber man braucht nicht viel Kraft, man muss nur ganz leicht anstoßen, dann fällt er wieder auseinander. Da, wo mal eine Bruchstelle ist, da ist nie mehr diese Kraft vorhanden, die vorher da war. Ja? Und genau das ist eigentlich bei dem Zerbruch so. Wo ein grundlegender Zerbruch geschehen ist, da wird nie mehr diese Kraft des Egos da sein, sich zu behaupten. Es wird sich immer wieder behaupten wollen. Es wird immer wieder auch zurückkommen müssen zu diesem Punkt. Aber es ist nicht mehr dieser Kampf nötig, der einmal nötig war, um es dahin zu bringen. Paulus sagt, ich sterbe täglich. Der Lebenswille unseres Ichs darf nicht unterschätzt werden. Es will immer wieder die alte Passion zurückerobern. Aber wir haben es auch hier mit einem besiegten Feind zu tun, wenn dieser Zerbruch geschehen ist. Und ich sagte schon, auf einen besiegten Feind gilt es zu achten, man darf ihn nicht unterschätzen. Es gilt deshalb täglich, sich auf diesen Siegesboden zu stellen, ihn im Glauben in Anspruch zu nehmen. Und das gilt, was den Umgang mit den Fürsten dieser Welt, mit Satan angeht, aber eben auch, was den Umgang mit den Fürsten unseres Lebens, nämlich unserem Ego, angeht. Auch da müssen wir immer wieder uns auf diesen Boden stellen, diesen Sieg in Anspruch nehmen. Das ist der zweite wichtige Punkt. Also der erste, habe ich gesagt, einen richtigen Feind ausmachen. Der zweite Punkt, die richtige Stellung einnehmen. Für ein kriegführendes Heer ist es wichtig, dass es die richtige Stellung hat. Es muss die Stellung sein, von der aus der Kampf am effektivsten ist. Und dasselbe gilt auch für den Glaubenskampf. Auch hier ist es entscheidend, dass wir die richtige Stellung, von der richtigen Stellung aus kämpfen. Dabei geht es um die richtige Stellung Jesus gegenüber, der Sünde gegenüber, der Welt gegenüber und dem Gesetz gegenüber. Die richtige Stellung Jesus gegenüber. Von dem Herrn Jesus wird gesagt in Hebräer 1, Vers 1 bis 3, dass er die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit, also Gottes Herrlichkeit und Abdruck seines Wesens ist. Und nun sollen wir wiederum Christi Herrlichkeit sichtbar machen. Und das wird uns natürlich in dieser Erdenzeit immer noch begrenzt möglich sein. Seine Herrlichkeit ist an uns eigentlich nur so etwas wie ein Abglanz, ein Widerschein dessen, was in Christus in Vollkommenheit da ist. Und diese Sache, die wird sehr gut und schön veranschaulicht in einem Beispiel, wenn wir nämlich Sonne und Mond nehmen. Einige kennen vielleicht auch diese Parallele. Der Mond erleuchtet die Nacht, aber wir wissen, der Mond hat keine eigene Lichtquelle. Er gibt nur den Widerschein des Lichtes weiter, das er von der Sonne empfängt. Dieses Licht ist nicht vergleichbar mit dem direkten Sonnenlicht, ganz klar. Und doch wissen wir, dass es sehr wichtig ist, das Mondlicht. Wenn es kein Mondlicht gäbe, dann wäre die Nacht auf der Erde sehr finster. Und genauso sollen wir das Licht weitergeben, was wir von unserer Sonne, dem Herrn Jesus Christus, empfangen. Sollen wir weitergeben. Das heißt ja, er sagt, ich bin das Licht der Welt, und gleichzeitig sagt er, aber auch ihr seid das Licht der Welt. Er ist das Licht der Welt im Sinne der Sonne. Wir sind das Licht der Welt im Sinne des Mondes, der eben nur den Widerschein wiedergeben kann, weitergeben kann, den er empfangen hat. Nun, wie stark der Mond leuchtet, das hängt ja nicht zuletzt davon ab, in welcher Stellung er zur Sonne steht. Je nachdem wird er nur als schmale Sichel erscheinen oder sogar als Vollmond. Je voller der Mond, desto heller das Licht. Und auch hier stimmt die Parallele nicht. Wie viel Licht und Herrlichkeit wir von Jesus Christus widerspiegeln können, hängt von unserer Stellung zu ihm ab. Und was ist die richtige Stellung Jesus gegenüber? Es ist die Stellung der Ganzhingabe. Ganzhingabe, das habe ich gestern erklärt, das heißt, dass ich begriffen habe, was ich verdient habe, nämlich den ewigen Tod, dass ich deshalb mein Lebensrecht nicht mehr festhalte, sondern es dem Herrn Jesus ausliefere. Und zwar mein ganzes Leben, radikal, inklusive alles. Dass ich keinen Anspruch mehr an den Herrn habe, irgendetwas in meinem Leben selbst zu bestimmen. Weil er der Herr ist und auf dem Thron meines Lebens sitzt. Ich habe das deutlich gemacht mit diesem Brief, mit diesem Blanko-Brief sozusagen, diesem Blanko-Scheck, den wir unterschrieben haben und wo wir die Eintragung Gott überlassen und sagen, ich habe die Unterschrift gegeben. Dass, wenn man also diese Hingabe vielleicht als Gebet formulieren würde, könnte das ungefähr so lauten: Herr Jesus, hier ist mein Leben, es gehört dir. Ich höre auf, es widerrechtlich festzuhalten, selbst bestimmen und gestalten zu wollen. Ich liefere es an dich aus, der das teuer erkauft hast. Mach daraus, was immer du willst. Ich gebe dir die Blanko-Unterschrift. Das wäre eigentlich eine ganz Hingabe. Und wenn unsere Stellung zu Jesus Christus die der Ganzhingabe ist, die sich im gekreuzigten Selbstleben äußert, dann wird man sicher immer noch nicht die ganze Herrlichkeit Christi zeigen können. Dann, wir sind ja immer noch mit dem Fleisch behaftet, klar. Und das werden wir auch bleiben, solange wir leben. Aber dann werden wir doch den bestmöglichen Abglanz dieser Herrlichkeit widerspiegeln können. Ein zweites hier, die richtige Stellung der Sünde gegenüber. Sagte ja anfangs, dass die Sünde eine besiegte Macht ist, wir haben deshalb nicht gegen sie anzukämpfen, vielmehr haben wir diesen Sieg in Anspruch zu nehmen. Römer 6, 14 heißt es, denn die Sünde wird nicht über euch herrschen, denn ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. Und weil wir nicht mehr unter Gesetz sind, daher kann die Sünde nicht mehr herrschen. Um das zu verstehen, müssen wir noch 1. Korinther 15, 56 dazu lesen. Da heißt es, der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft der Sünde aber ist das Gesetz. Die Kraft der Sünde ist das Gesetz. Wenn aber wir aber nicht mehr unter Gesetz sind, dann hat die Sünde in unserem Leben auch keine Kraft. Das ist logisch, oder? Deshalb geht es in Vers 57 weiter. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Wir sind frei gemacht von der Knechtschaft der Sünde. Paulus sagt, also auch ihr haltet euch der Sünde für tot, Gott aber lebend, lebendig in Christus Jesus. Also die Sünde ist eine besiegte Macht. Und woran liegt es dann, dass wir diesen Sieg so wenig erfahren? Ich denke, es liegt hauptsächlich daran, dass wir falsch kämpfen. Paulus hat gesagt, wir sollen damit rechnen, dass wir der Sünde gestorben sind. Haltet euch dafür, heißt, rechnet damit. Das ist ein Begriff aus dem Rechnungswesen. Rechne damit, weil es Realität ist. Deswegen soll ich auch damit rechnen, dass es so ist. Und soll das in Anspruch nehmen, dass es so ist. Da fällt mir gerade das ein, ich habe ein Beispiel dazu, das hatte ich gestern vergessen, das passt hier auch gut her, wie das zu verstehen ist, dass man diese Tatsache in Anspruch nehmen soll. Ich bin der Sünde gestorben, die hat nichts mehr mit mir, hat keinen Anspruch mehr an mich. dieses Beispiel handelt von Augustinus, dem Kirchenvater Augustinus, der ja früher vor seiner Bekehrung ziemlich lockeres Leben geführt hat. Er war also so eine Art Casanova-Typ, hatte viele Frauengeschichten und so und nicht gerade kein gutes Ansehen in Rom. Auf jeden Fall, dieser Mann hat sich ja bekehrt aufgrund der jahrzehntelangen Gebete seiner Mutter. Und schließlich, als er einmal in Rom unterwegs war, Augustinus, da sah ihn eine ehemalige Geliebte und die ruft hinter ihm her: Hallo Augustinus, ich bin's doch. Und Augustinus geht noch ein bisschen schneller und ruft über die Schulter zurück: Ja, ich weiß, aber ich bin's nicht mehr. Und das ist eigentlich genau die Art und Weise, wie wir mit der Sünde umgehen müssen. Ne? Wenn die Sünde kommt, ja auch so: Hallo, hier bin ich wieder, tu es doch mal wieder. Und wir wollen ja nicht, ne? Wir sträuben uns dann und so. Und dann wird sie schon etwas dringen und sagt: Du musst es tun, du hast es immer getan, du musst es tun. Lassen wir uns das sagen oder handeln wir, reagieren wir so wie Augustinus und sagen: Moment mal, du hast mir nichts mehr zu sagen, ich bin nicht mehr der, der nach deiner Pfeife tanzen musste. Ich bin ein neuer Mensch in Christus. Das habe ich dann zu realisieren und im Glauben in Anspruch zu nehmen. Das ist gemeint. Ich habe nichts mehr mit dir zu tun und du nichts mehr mit mir. Das ist der gute Glaubenskampf und der hat den Sieg. Und da, wo man selber kämpft, das ist Fleischeskampf und der führt zur Niederlage. Wir können aus uns heraus nicht eine einzige Sünde dauerhaft besiegen. Wir sind also frei gemacht von der Knechtschaft der Sünde, aber wir sagen, ja, ich sündige immer noch, ja, stimmt, ich auch. Es ist auch nicht verheißen, dass wir als Christen nie mehr sündigen. Aber es ist uns verheißen, dass wir keine Knechte der Sünde sein müssen. Sündlosigkeit als Ziel der Heiligung wäre ein Irrwahn. Wer meint, er habe es nur einen Tag geschafft, sündlos zu leben, der hat überhaupt noch nicht verstanden, was Sünde ist. Jede Handlung, jeder Gedanke, jedes Wort, das nicht an die Vollkommenheit Gottes heranreicht. Selbst unsere Reue muss noch vom Blut Jesu gereinigt werden. Du vermagst nicht, sündlos zu leben, aber wenn es um eine bestimmte Sünde geht, brauchst du nicht mehr Sklave dieser Sünde zu sein. Du kannst gegen sie bestehen. Der Herr Jesus in dir kann und wird bestehen. Römer 8,2 sagt Paulus: Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat dich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Da gibt es zwei Gesetze: Gesetz des Geistes des Lebens und das Gesetz der Sünde und des Todes. Nun, wer fliegen will, und die meisten von uns werden schon mal im Flugzeug gewesen sein, der weiß, dass er seit seiner Geburt ja an das Gesetz der Schwerkraft gebunden ist. Und das kann man nicht aufheben, ne? Weiß man ganz genau, warum bleibt ein Flugzeug in der Luft? In der Regel bleibt es ja auch oben. Aber eigentlich ist es ja viel, viel schwerer als Luft. Dürfte doch gar nicht oben bleiben. Und doch bleibt es oben. Warum? Ist das Gesetz der Schwerkraft aufgehoben? Nein, das existiert immer weiter. Und trotzdem bleibt es oben. Es gibt ein anderes Gesetz. Das ist stärker als das Gesetz der Schwerkraft, nämlich das Gesetz der Aerodynamik. Und solange die Motoren in Gang sind und dieses Gesetz wirksam ist, bleibt das Flugzeug oben. Und wenn du in dem Flugzeug sitzt, dann könntest du auf die Idee kommen: Naja, prima, Gesetz der Schwerkraft gibt es nicht mehr. Und meinst, du kannst einfach unterwegs mal aussteigen. Dann wirst du sehr schnell merken, dass das Gesetz der Schwerkraft immer noch in Kraft ist. Und das sollten wir auch realisieren in Bezug auf diese Gesetze. Solange wir unter dem Gesetz des Geistes des Lebens stehen, ist das Gesetz der Sünde und des Todes überwunden. Aber es ist nicht weg. Es ist nicht weg. Lassen wir uns nicht täuschen. Und sobald wir herausgehen, sobald wir von diesem Gesetz uns entfernen und wieder auf uns selbst bauen, werden wir sofort merken, dass das andere Gesetz auch noch da ist und es wird uns wieder haben. Sobald ich also meinem Selbstleben, meinem Fleisch Raum gebe. Christus hat uns eine vollkommene Freiheit erworben und deshalb mahnt Paulus: Besteht nun in der Freiheit, zu der uns Christus befreit hat. Im Grunde genommen, ich höre immer wieder, ja, Herr Jesus, löse mich von diesem, löse mich von jenem, befreie mich von dieser Gebundenheit, von jener Sache. Kann man das sicher nicht ersparen, so ein Gebet. Gott hat, der Herr Jesus hatte ich vor 2000 Jahren schon erhört, er hat dich erlöst, die Erlösung ist geschehen. Das geht nicht mehr darum, dass wir von diesem jedem erlöst oder befreit werden. Wir sind frei in Christus, wir haben die Erlösung. Wir sollen sie jetzt nur glauben. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Den Sieg gilt es, Glauben in Anspruch zu nehmen. Okay, ich habe gesagt, die richtige Stellung Jesus gegenüber, die richtige Stellung der Sünde gegenüber, jetzt die richtige Stellung der Welt gegenüber noch. In Galater 6,14, Paulus sagt, mir aber sei es fern, mich zu rühmen, als nur das Kreuz ist unseres Herrn Jesus Christus, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Also wir sind nicht nur der Sünde gestorben, sondern auch der Welt. Und ich halte es mit folgender Aussage, die ich irgendwo mal gelesen habe, je klarer die Scheidung von der Welt, desto schwieriger das Zusammenleben mit der Welt. Aber desto größer der Einfluss der Welt auf die Welt. Je unklarer die Scheidung von der Welt, desto leichter das Zusammenleben mit der Welt, aber desto größer der Einfluss der Welt auf die Kinder Gottes. Das sollte man mal gut hinhören, denn heute haben wir genau die gegenteilige Sicht. Man meint, man muss sich der Welt möglichst weitgehend anpassen, um mehr Einfluss zu haben. Das ist ein ganz gefährlicher Irrtum, der bestimmt seinen Ursprung da hat, wo der Vater der Lüge regiert. Das ist nicht wahr. Wir müssen heraustreten aus der Welt, um ihr gegenübertreten zu können. Wir haben der Welt erst wirklich etwas zu sagen, wenn wir nicht mehr Teil der Welt sind, wenn wir ihr gegenüberstehen. Solange wir Teil sind, ist unser Zeugnis flach, ist es wirkungslos. Das Wort heilig hat ja nicht von ungefähr auf die Bedeutung von abgesondert. Abgesondert von etwas zu etwas hin. Denn für uns das gelten soll, was die Priester im Tempel Israels auf der Stirn trugen, nämlich die Aufschrift Heilig dem Herrn. Dann heißt das für die Priester wie auch für uns, dass wir für unseren Herrn abgesondert sind. Abgesondert von der Welt und vom weltlichen Wesen. Abgesondert auch von Sünde und Unreinheit. Nur so werden wir für Gott brauchbar. Und auch für die Welt zum Segen. Paulus schreibt an die Römerchristen, und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist. Das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Gleichförmig. Zwei Dinge sind gleichförmig, wenn sie die gleiche Form haben, wie das Wort schon sagt. Nicht die gleiche Form. Wenn sie also nach außen gar nicht mehr unterscheidbar sind. Das mag ja sein, dass innen was anderes drin ist in den zwei Gegenständen, dass sie aus anderen verschiedenen Material bestehen. Aber sie haben die gleiche Form und von außen lässt sich sie ja nicht entscheiden. Dann denkt man, natürlich, wenn man die zwei Dinge anschaut, das ist das Gleiche. Und so ist es bei Christen, wenn Christen mit der Welt gleichförmig sind. Natürlich sind sie innerlich nicht gleich, sie haben ja den Heiligen Geist, sie haben ja das neue Leben. Aber wenn sie gleichförmig sind, dann wird das von außen nicht mehr wahrgenommen. Dann denkt man, das ist ja ein und dasselbe. Und dann haben sie kein Zeugnis mehr. Und dann wird die Welt sie nicht beachten. Und sie werden ganz gewiss, wird die Welt nicht zu Christus hingeführt. Und darum ist es wichtig, dass eine Absonderung auch von der Welt geschieht. In der rechten Weise. Nicht eine Absonderung im Sinn, dass man irgendwo als Einsiedlermönch lebt. Ja? Das ist ein Irrtum. Nicht so. Nicht eine äußere Absonderung, eine innere Absonderung muss geschehen. Nicht? Die richtige Stellung dem Gesetz gegenüber, das ist noch das vierte. Galater 2, Vers 19, denn ich bin durchs Gesetz, dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt, sagt Paulus. Dem Gesetz gestorben. Ich habe gestern schon einiges darüber gesagt, zum Gesetz und der Bedeutung des Gesetzes und Gesetzlichkeit. Gesetzlichkeit, ich habe gesagt, Gesetzlichkeit ist ja eben das, dass man das Gesetz für etwas verwendet, was, wofür es von Gott gar nie gedacht wäre. Man meint, man kann mittels des Gesetzes zum Beispiel von Gott anerkannt werden, also in den Himmel kommen. Oder man kann mittels des Gesetzes, wenn man Christ ist, auch in der Heiligung vorankommen. Das ist Gesetzlichkeit und das ist etwas, was für Gott nicht brauchbar ist. Der Herr hat festgelegt, wofür das Gesetz gedacht ist. Es soll uns einen Spiegel vorhalten, soll uns Sünde offenbar machen und es soll den Menschen zu Christus hinführen, ein Zuchtmeister oder ein Lehrmeister auf Christus hin sein. Aber wenn wir Christen sind, dann brauchen wir nicht mehr zu Christus geführt werden. Und ich denke, was Sünde ist, das wissen wir auch. Und das sagt uns unser Gewissen auch. Das Gesetz ist, habe ich gesagt, ein Diagnoseinstrument wie ein Röntgengerät. Aber ich kann es nicht für die Therapie gebrauchen. Dafür ist es nicht brauchbar. Und die meisten, viele Christen verwenden das Gesetz als therapeutisches Instrument. Sie meinen, sie könnten durch das Gesetz die Sünde in den Griff bekommen und scheitern und müssen scheitern damit. Aber eines muss ich auch sagen, die Alternative zur Gesetzlichkeit ist nicht Gesetzlosigkeit, Liberalität. Die Alternative zum Gesetz ist, dass das Leben, dass man im Leben sich mit ganzem Vertrauen auf das vollbrachte Werk Christi stützt, auf die Gnade stützt. Ein Leben in der Gnade, nicht liberal. Ein Leben in Hingabe und aus der Gnade, die uns der Herr Jesus gegeben hat, zugewiesen hat. Es gibt ja auch einen falschen Vorwurf der Gesetzlichkeit. Dieser Vorwurf, der wird gern von denen vorgebracht, die den Weg zum Himmel etwas breiter gemacht haben, die eben eine Freiheit reklamieren, die uns das Wort Gottes nicht zugesteht, nicht so eine liberale Richtung lieber gehen. Die sagen dann, nennen dann auch diejenigen gesetzlich, die eine Absonderung von weltlichen Wesen fordern, die eine Hingabe an Jesus fordern. Das ist nicht Gesetzlichkeit. Das kann nicht Gesetzlichkeit sein, denn alles das fordert auch die Heilige Schrift, das steht alles in der Schrift. Da könnte man einiges darüber anführen. Da brauchen wir uns nicht unsicher machen lassen. Und jetzt, ich habe gesagt, drei Hauptpunkte habe ich ja hier. Der erste Hauptpunkt war ja, erst den richtigen Feind ausmachen, die richtige Stellung zu einnehmen. Darüber habe ich jetzt einiges gesagt. Jetzt der dritte Hauptpunkt, das Kampfmittel Glauben einsetzen. Wir reden ja vom Glaubenskampf. Der Glaubenskampf kann eben nur auf dem Boden des Glaubens gekämpft werden. Aber was ist Glaube? Da wird einem Bruder, der sich um eine Lehrstelle beworben hat, wo es noch 50 Mitbewerber gibt, dem wird dann gesagt, du musst einfach fest glauben, dass du die Stelle bekommst. Solche Sachen hört man öfter. Nicht? Fest glauben. Ist das gemeint? Ist dieser Glaube gemeint? Oder einer Schwester, die Nachricht erhalten hat, dass sie Krebs hat, wird gesagt, geraten, sie soll fest glauben, dass sie wieder gesund wird. Hat sie eine Verheißung, dass sie gesund wird? Hat der Bruder die Verheißung, dass er die Lehrstelle bekommt? Wo steht in der Bibel, dass das alles passiert, wenn wir Christen sind, dass wir gesund sind, dass wir immer Erfolg haben? Wo steht denn das? Das ist biblisch noch nicht begründet. Gott hat keine Verheißung diesbezüglich gegeben. Es kann auch ganz anders kommen. Glauben kann ich doch nur auf der Grundlage des Wortes, auf der Grundlage seiner Verheißung und seines Wortes. Das kann ich glauben. Wisst ihr was? Wenn Jesus nicht zu Petrus gesagt hätte, komm, dann wäre Petrus schon beim ersten Schritt jämmerlich abgesoffen, als er da aus dem Boot aufs Wasser stieg. Keine Chance. Nur auf sein Wort hin kann man auch auf dem Wasser gehen, auf sein Wort hin. Aber nicht, weil wir uns einbilden, wir können etwas erzwingen und etwas in unser Leben hineinbringen, wenn wir nur fest glauben. Wisst ihr, das ist der Glaube an den Glauben. Das ist nicht der Glaube, der auf den lebendigen Gott ausgerichtet ist, der Glaube an den Glauben. Und das ist ein großer Irrtum. Ja. Da machen wir uns zu Gott, da meinen wir, wir könnten etwas bewirken durch unseren Verstand, durch unseren Geist. Nein, 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 nein. Das ist positives Denken und all diese Sachen, das ist im Grunde Magie. Passen wir da auf, dass wir den Glauben richtig verstehen und auch richtig anwenden. Ja, ein Beispiel könnte ich vielleicht noch anführen, ja. Ein Beispiel für diesen Glauben, ich kann es natürlich aus der Gründe noch ganz kurz ansprechen, die Einnahme Jerichos ist ja wirklich ein gutes Beispiel. Diese Stadt, die menschlich gesehen eigentlich uneinnehmbar war, und Gott hat den Israeliten geboten, etwas ganz Unvernünftiges zu tun, nämlich 6 Tage lang jeden Tag einmal um die Mauern von Jericho zu ziehen. Und am 7. Tag, das sollten sie 7-mal herumziehen. Also jeden Tag das Gleiche, da in völliger Stille um diese Mauern herumziehen. Sich den Spott der Leute auf der Mauer anhören und so weiter, nicht, die sich gesagt haben, hey, die müssen doch irgendwo geglaubt sein, was soll denn das? Ne? Das war doch eigentlich eine Demonstration ihrer Machtlosigkeit angesichts dieser uneinnehmbaren Mauer. Ja. Und es muss ja auch für die Israeliten selber schwierig gewesen sein. Jeden Tag nach Hause, nicht immer dasselbe. Am nächsten Tag wieder, um die Mauern ziehen. Nichts passiert. Und dann nochmal 7-mal. Ja, das Ganze. Aber sie haben es getan, nicht? Aber was passieren muss, warum hat Gott sie erst 13 Mal um die Mauer ziehen lassen? Er wollte, dass jede Hoffnung auf einen Sieg aus eigener Kraft erstorben war. Dass sie ganz klar begriffen haben, mit unserer Macht ist hier überhaupt nichts getan. Und dann, als sie im Glauben gehandelt haben, dann auf das Geheiß Gottes hin, dann die Trompeten geblasen haben, das Kampfgeschrei ausgestoßen haben, sind die Mauern eingebrochen und sie mussten nur noch auf die Stadtmitte hingehen. Der Sieg war schon eine fertige Sache. Sie hatten ihn quasi schon in der Tasche. Sie wussten das nicht, aber sie hatten ihn schon in der Tasche. Der war von Gott, dieser Sieg. Den haben sie nicht selbst erkämpft. Sie mussten ihn nur noch in Anspruch nehmen. Und genau das ist es, was bei uns auch der Fall ist. Der Sieg ist von Gott her schon klar. Er hat Jesus Christus am Kreuz schon erworben. Aber jetzt geht es darum, dass wir diesen Sieg in Anspruch nehmen in den Situationen, wo es Not tut, wo wir angefochten sind, wo wir selber in schwierigen Lebenssituationen sind, wo wir vielleicht Zukunftsängste haben, wo wir in irgendeiner Weise jedenfalls auf jeden Fall herausgefordert sind. Da gilt es jetzt, diesen Glauben zu beweisen. Und sehr oft wird es in unserem Leben nicht darum gehen, durch Glauben große Werke zu tun, sondern manchmal geht es einfach nur darum, still auszuharren und auf Gottes Handeln zu warten. Es gibt ja zweierlei Arten von Glauben. Es gibt einerseits den zupackenden Glauben eines Abraham zum Beispiel, wie wir heute früh schon gehört haben, eines Abraham, oder auch den erduldenden Glauben eines Hiob etwa. Ja, und wir finden das sehr schön auch in Hebräer, wo vom Glauben die Rede ist, ja, die Glaubenshelden. Ich will das jetzt nicht weiter ausführen, aber ihr müsst das euch mal anschauen. Ich muss zumindest mal kurz nachschauen, um euch zu sagen, von wo aus das. Okay, also das ist ja das Kapitel 11, ja, vom Glauben. Und wenn man von Kapitel 1 bis Vers 26, glaube ich. Nee, noch weiter. Bis Vers 36. Von 1 bis Vers 35 ein. Bis Vers 35 ist von dem zupackenden Glauben die Rede. Das sind viele Beispiele hier angeführt, nicht? Da ist Abel, hier noch Noah, Abraham, Isaac, Jakob, Josef, Mose und so weiter. Und an ihrem Rahab, an ihrem Beispiel wird gezeigt, was dieser zupackende Glaube ist. durch den Gott vieles bewirken konnte, durch Menschen, durch diesen Glauben. Aber dann kommt es eben, diese andere Seite, in Vers 36 heißt es, und andere erfuhren Spott und Geißelung, Ketten und Gefängnis, wurden gesteinigt, zersägt, versucht, sie erlitten den Tod durch Schwert, sie zogen umher in Schafspelzen, in Ziegenfällen und so weiter und so weiter. Da sehen wir diese andere Seite des Glaubens, diesen erduldenden Glauben. Beides wird in unserem Leben immer wieder notwendig sein. Harre auf den Herrn, sei mutig und dein Herz sei stark und harre auf den Herrn, Psalm 27, 14 oder Psalm 42, 6, was bist du so aufgelöst, meine Seele, stöhnen sie mir, harre auf Gott, denn ich werde ihn noch preisen für das Heil seines Angesichts. Ich fasse zusammen, wir stehen in einem heiligen Krieg, einem Krieg, der uns von Gott geboten ist. Wir stehen im Kampf des Glaubens und dabei ist es zunächst einmal wichtig, den richtigen Feind auszumachen. Ich habe gesagt, die Feinde sind zunächst die Sünde und Satan, aber diese Feinde sind besiegt, ihre Macht ist gebrochen. Der eigentliche Feind ist unser eigenes Ego. Das Einzige, was Gott wirklich hindern kann, das in unserem Leben zu wirken, was er wirken möchte, nämlich dass sein Leben durch uns Ausdruck finden kann in dieser Welt, er hat ja sein eigenes Leben in uns hineingelegt, sein kostbares Leben, sein, und damit auch seine Gerechtigkeit, seine Vollkommenheit, seine Heiligkeit, dass das auch Ausdruck finden kann hier in dieser Welt, das wird nur möglich sein, wenn dieses Ego abtritt, zur Seite tritt und Christus die ganze Herrschaft überlässt. Und das ist das Einzige, was Gott hindern kann, das zu wirken. Unser eigenes Ego ist es. Nichts sonst, keine Macht der Welt kann ihn hindern. Aber da tritt Gott zurück. Er möchte die Freiwilligkeit, er möchte uns nicht zwingen. Er möchte Freiwilligkeit. Und deswegen überlässt er uns die Herrschaft in unserem Leben. Aber es ist immer zu unserem Verlust. Und er wartet, bis wir selbst diese Herrschaft abreden, dass wir abdanken und ihn Herr sein lassen auf dem Thron unseres Lebens. Für dieses Ego gibt es in der Schrift eine einfache Lösung, die sich mit zwei Worten beschreiben lässt. Ein Längsbalken, ein Querbalken, habe ich gesagt. Das Fleisch sollen wir kreuzigen samt den Lüsten und Begierden. Darum geht es. Es geht also darum, dass wir die richtige Stellung einnehmen, Jesus gegenüber, die Stellung der Ganzhingabe, die richtige Stellung der Sünde und der Welt und dem Gesetz gegenüber, denen wir gestorben sind. Und es geht schließlich darum, dass wir das richtige Kampfmittel einsetzen, den Glauben. Und zwar den Glauben eben an das, was Gott uns zugesagt hatte. Wenn wir so kämpfen, werden wir Sieg erfahren. Und es wird letztlich ja immer der Sieg Jesu Christi sein, der sich in unserem Leben zeigt und offenbart. Wollen wir nochmal still werden. Ja, wir danken dir, Herr Jesus Christus, dass wir auf deiner Seite stehen, der du der Sieger bist. Der Sieger, der über alle Mächte im Kosmos gesiegt hat. Und dein Sieg ist noch nicht in aller Weise offenbar geworden, aber er ist in unserem Herzen. Herr, und er soll auch offenbar werden in unserem Leben, damit die Welt erkennt, wer du bist. Und das ist es, was wir wünschen, Herr, dass das geschieht. Und wir wissen auch, was es hindert, Herr. Du möchtest, dass wir bereit sind, dich wirklich regieren zu lassen. Dass wir dir nicht nur eine repräsentative Funktion zugestehen, wie so ein Bundespräsident sie hat, sondern dass wir dir die Regierungsgewalt übergeben. Herr, wir danken dir, dass du bei uns am Berg bist, ein mit einem jeden deinen Weg hast und dass du uns zum Ziel bringen wirst. Gelobt sei dein Name. Amen. Amen.